Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen.
Die blinden Flecken sind riesig einfach in der Region. Und dann während der Polarnacht haben wir quasi gar keine Daten.
Das soll sich ändern mit der extremen Arktis-Expedition im Packeis, die morgen startet. Wir berichten gleich ausführlich. Außerdem geht es um den dramatischen Rückgang von Amphibien und Libellen. Doch zuerst gehen wir auf den Fußballplatz. Bayern-Star Jamal Musiala ist gestern beim Testspiel gegen Heidenheim kurzfristig zusammengebrochen, wie schon einige Tage zuvor gegen Leipzig. Nach einer kurzen Unterbrechung konnte er aufstehen und das Feld verlassen. Auf Instagram schreibt Musiala selbst von gut behandelbarer Absence, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind. Wir wollen natürlich keine Ferndiagnose stellen, aber im Gespräch mit dem Medizinjournalisten Volkert Wildermuth klären, warum es bei solchen Beschwerden generell geht. Volkert, was sind denn überhaupt Absenzen?
Ja, bei Absenzen legt das Bewusstsein für Sekunden eine Art Pause ein. Die Betroffenen bekommen nicht mehr mit, was um sie herum vorgeht. Von außen wirken sie dann nicht ansprechbar, scheinen Tag zu träumen. Das kann schnell wieder weggehen, aber wenn es ein bisschen länger dauert und die Person gerade steht oder läuft, kann sie natürlich auch stürzen, weil sie nicht mehr auf Gleichgewichtssignale reagiert.
Was kann denn die Ursache für solche Absenzen sein?
Als erstes denken die Neurologinnen da an eine Epilepsie, also an unkontrollierte massive Nervenerregung im Gehirn. Die sind gut im EEG nachzuweisen, aber manchmal ist im EEG schlicht nichts zu sehen und auch in den Bildern von MRT oder CT nichts. Also es gibt dann keine Anzeichen für eine verschlossene Ader im Gehirn oder etwa einen Tumor. Wenn sie also nichts finden, dann sprechen die Neurologen von einer funktionellen Störung oder einer Dysfunktion. Die kann sich nicht nur in Absenzen ausdrücken, es können auch Bewegungsstörungen oder Ticks auftreten. Das ist wirklich individuell. Es wird geschätzt, dass 20% der Patientinnen und Patienten in der Hausarztpraxis an funktionellen Störungen leiden, nicht nur im neurologischen Bereich, sondern etwa auch bei Verdauungsproblemen. Und Frank Erbgut, der Präsident der Deutschen Hirnstiftung, sprach davon, dass es sich hier nicht um ein Hardware, sondern um ein Softwareproblem im Gehirn handelt.
Früher wurde da ja oft von einem psychosomatischen Problem gesprochen, ne?
Stimmt, aber den Begriff vermeiden die Neurologen inzwischen, weil dann viele denken, das sei eingebildet. Aber ganz klar, funktionelle Probleme sind real. Nur lassen sich die Ursachen nicht mit den üblichen Verfahren nachweisen. Mit gezielten Experimenten können Forschende aber durchaus Störungen feststellen.
Was können denn da die Ursachen sein?
Die sind vielfältig. Ganz sicher gibt es eine genetische Komponente. Vor allem aber scheint Stress eine Rolle zu spielen, der bei einer Disposition solche Anfälle dann tatsächlich auch auslösen kann. Allerdings, die Details liegen derzeit noch ziemlich im Dunkeln.
Lässt sich so eine funktionelle Störung behandeln?
Ja, dafür gibt es tatsächlich Therapieansätze, die sich je nach den konkreten Beschwerden unterscheiden. Da kann zum Beispiel eine Physiotherapie helfen, aber auch eine Psychotherapie, bei der es um den Umgang mit Stress geht. Absenzen im Kindes- oder Jugendalter verschwinden häufig wieder. Bei Erwachsenen sind sie aber in vielen Fällen chronisch. Und das heißt dann, die Betroffenen müssen Strategien finden, damit umzugehen.
Was sich hinter dem Begriff neurologische Dysfunktion verbirgt, hat uns Volkert Wildermuth erklärt. Kaum eine Region verändert sich durch den Klimawandel stärker als die Arktis. Diese Region erwärmt sich doppelt so schnell wie die restliche Welt. Und die Veränderungen im ehemals ewigen Eis werden wiederum große Auswirkungen auf die klimatische Entwicklung fernab des Nordpolarmeeres haben. Um die Wechselwirkung zwischen Wasser, Eis und Atmosphäre besser zu verstehen, brechen morgen 12 Forschende zu einer außergewöhnlichen Mission auf. Sie lassen sich auf der Tara-Polarstation im Packeis einfrieren, um dann im eisigen Winter im Nordpolarmeer zu forschen. Wie sie sich auf diese extreme Expedition vorbereitet haben, das schildert Christine Westerhaus.
8 Monate werden Nina Schuback und ihre KollegInnen an Bord der Tara-Polarstation verbringen. Eingeschlossen im Eis, ohne Sonne und bei Außentemperaturen von minus 30 bis minus 40 Grad. Die schwimmende Forschungsplattform wird allein bis zur Laptev-See fahren. Ein Eisbrecher bringt sie dann tiefer ins Eis. Dort soll Tara einfrieren und mit dem Eis driften. Falls etwas Dramatisches passieren sollte, müssen die Forschenden eine Woche auf Hilfe warten. Doch darauf seien alle Beteiligten gut vorbereitet worden, sagt die Forscherin, die am Schweizer Polarinstitut arbeitet.
Weil wir nicht ausgetauscht werden können im Winter. mussten wir alle ganz viele medizinische und psychologische Tests machen. Also es ist quasi, als wenn man in den Weltraum fährt.
Allerdings müssen Astronauten nicht befürchten, hungrigen Eisbären zu begegnen, wenn sie ihr Raumschiff verlassen. In der Arktis ist diese Gefahr real. Deswegen werden die Forschenden bei ihren Ausflügen auf das Eis immer ein Gewehr bei sich tragen.
Und dann gehen wir sehr viel raus, um Eiskerne zu nehmen und nehmen auch viele Sample in der Luft, in der Atmosphäre. Also da haben wir so einen großen Ballon, der hoch und runter geht und da hängen Instrumente dran.
Mit dem Ballon sammeln Nina Schuback und ihr Team Proben in verschiedenen Höhen, um die Größe und die Zusammensetzung der Partikel in der Luft zu messen. Die Eiskerne verraten den Forschenden, wie dick das Eis ist, wie kalt und wie viel Licht es durchlässt. Außerdem wollen sie untersuchen, welche Organismen darin eingefroren sind. Viele Experimente können Nina Schuback und ihre Kolleginnen aber auch direkt an Bord des Schiffs erledigen.
Das Boot hat so ein kleines Loch unten drin, ein Moonpool heißt das. Also wir können immer ans Wasser ran vom Boot aus. Unten ist ein Labor drin und dann können wir durch das Loch im Boot ans Wasser und Wasserproben nehmen.
Langfristig wollen Nina Schuback und ihr Team besser verstehen, was während der langen Polarnächte in der Arktis vor sich geht. Wie das Leben die kalten, dunklen Winter übersteht und wann es im Frühling wieder erwacht.
Die blinden Flecken sind riesig einfach in der Region. Und dann während der Polarnacht haben wir quasi gar keine Daten. Wir wissen, dass die Region sich rasant verändert. So wie sich das Eis jetzt zurückzieht jedes Jahr, das kann man ganz gut sehen mit Satelliten. Aber was das dann wirklich bedeutet für die Biologie, wissen wir wirklich nicht. Und wir haben auch keine Baseline. Also wir wissen nicht wirklich, was ist der Normalzustand der Biologie in der Zentralarktis. Wir wissen nur, es verändert sich gerade alles ganz, ganz doll. Und daher ist es wirklich wichtig, jetzt anzufangen, da Daten zu nehmen. Also dass wir auch wirklich eine Veränderung dokumentieren können.
Deshalb soll die Tara Polarstation ab jetzt 20 Jahre Daten sammeln, um die rasanten Veränderungen in der Arktis zu dokumentieren. Diese Informationen sollen die Ergebnisse der Mosaik-Expedition ergänzen, die 2019 bis 2020 stattgefunden hat. Damals haben insgesamt 400 Wissenschaftler aus 20 Ländern in wechselnden Teams an Bord des im Packeis eingefrorenen Forschungsschiffs Polarstern gearbeitet, um die komplexen Klimaprozesse der zentralen Arktis zu untersuchen.
Und die großen Fragen, also was passiert in der Arktis, in der polaren Nacht, das ist natürlich die gleiche Frage irgendwo. Und wir lernen auch wahnsinnig viel von Mosaik. Aber der Fokus ist mehr auf der Biologie bei uns. Also wir nehmen sehr viele biologische Sample, sehr viele Sachen, die sequenziert werden nachher und auch alles aus dem Eis und aus dem Wasser und aus der Atmosphäre und wie diese verschiedenen Sphären quasi zusammenspielen.
Für die Forschung ist die Tara-Mission aber auch aus psychologischer Sicht interessant. 8 Monate lang muss Nina Schuback mit 11 anderen Menschen auf engstem Raum klarkommen. Denn die ganze Station ist nur 26 Meter lang und 16 Meter breit. Auf frisches Essen, die morgendliche Joggingrunde und Sonnenlicht müssen die Forschenden in dieser Zeit verzichten. Ob sie sich am Ende trotzdem noch mögen, wird sich zeigen.
Es ist so ein bisschen, als wenn wir alle 12 heiraten und dann so eine Ehe klappen muss. Und das ist auch keine Liebesehe, das ist eine Arranged Marriage. Also immer über ganz viele Sachen reden, bevor sie anfangen, einen zu nerven. Und ja, einfach ganz offen miteinander umgehen ist, glaube ich, das Wichtigste, damit man sich nicht anfängt, irgendwie blöd auf den Geist zu gehen.
Morgen startet die große Arktis-Expedition, Christine Westerhaus berichtete. Um 76%, also um 3/4, sind die Bestände der Amphibien in Berlin zurückgegangen in den letzten 40 Jahren. Und auch die Libellen fliegen inzwischen viel seltener durch die Berliner Luft. Das haben Forschende vom Leibniz-Institut für Biodiversitätsforschung herausgefunden. Amphibien und Libellen leben ja in 2 Welten, im Wasser als Larve oder Quappe und später an Land. Das macht diese Gruppe so interessant und ihr Leben zwischen den Menschen so kompliziert. Über die Gründe für ihren dramatischen Rückgang habe ich kurz vor der Sendung mit einem der Studienautoren, dem Biodiversitätsforscher Dr. Jörg Freihof, gesprochen und wollte von ihm erst einmal wissen, wie stark Libellen und Amphibien in Berlin tatsächlich zurückgegangen sind.
Also wir haben insgesamt 16 Gewässer untersucht, über 60 Jahre für Libellen und über 40 Jahre für Amphibien. Und in dieser Zeit sind die Libellen um 50% und die Amphibien um 76% zurückgegangen. Das ist sehr konservativ geschätzt, weil die 16 Gewässer danach ausgewählt wurden, dass sie eben über die ganze Untersuchungszeit auch existiert haben. Begonnen haben die Untersuchungen mit deutlich mehr Gewässern. Viele davon sind komplett ausgetrocknet. Und so, dass also die Rückgänge eigentlich noch viel höher anzusetzen sind. Mhm.
Besonders dramatisch sind die Zahlen ja bei den Amphibien. Sie sprachen von 76%. Warum ist diese Gruppe so stark zurückgegangen?
Die Amphibien sind im Vergleich zu Libellen wesentlich weniger mobil. Das heißt, wenn ein Gewässer verschwindet oder auch ein Gewässer neu entsteht, dann kommen die da schlecht hin. Also eine Libelle, die kann da im Prinzip wieder hinfliegen, aber Amphibien haben Probleme, neue Gewässer zu entdecken. Und sie hängen natürlich auch zusätzlich noch von dem Landlebensraum ab. Wir hätten es auch nicht so hoch eingeschätzt, weil Amphibien durchaus auch ein ausgetrocknetes Gewässer mehrere Jahre überstehen können, weil sie ja eine Landphase haben. Das ist aber offensichtlich nicht so.
Artenrückgang ist ja ein allgemeiner Trend, auch in Deutschland. Stehen diese beiden Gruppen, die Libellen und die Amphibien, exemplarisch für den Artenschwund in Städten?
Ich glaube, die stehen exemplarisch für den generellen Artenschwund. Also Verlust von Gewässern, Degradierung von Gewässern, das ist ja etwas, das passiert nicht seit gestern, sondern ist ja schon ein lang anhaltender Prozess. Und der hat sich jetzt in den letzten Jahren durch zunehmende Dürreperioden und natürlich durch invasive Arten nochmal beschleunigt.
Das heißt aber, die Gewässer sind eigentlich noch da, trocknen nur stärker aus oder werden von Arten besiedelt, die sich dort breit machen, die früher noch nicht da waren?
Genau, Gewässer sind da, die trocknen stärker aus, aber Gewässer verschwinden auch, wenn man irgendwas bauen möchte oder irgendwelche anderen Aktivitäten dort lieber hätte.
Welche Rolle spielen denn neben dem Lebensraumverlust die Folgen des Klimawandels? Sie haben die Trockenheit ja gerade schon angesprochen.
Ja, das ist ganz dramatisch natürlich. Also Trockenheit ist ganz dramatisch. Wir haben das ja dieses Jahr vor allem in Süddeutschland, aber man darf auch nicht vergessen, ab 2018 hatten wir das Jahr in Norddeutschland auch ganz massiv. Und die Vorhersagen für den Klimawandel sind ja massiv zunehmende Trockenheit plus Starkregen, was natürlich zwei Dinge sind, die sich leider nicht kompensieren. Also nehmen Sie einen Grasfrosch zum Beispiel. Ja, das ist eine Art, die eigentlich relativ weit verbreitet ist, viel in Wäldern auch vorkommt und die viele, viele Waldtümpel in Berlin besiedelt hat. Und von diesen Waldtümpeln sind die meisten inzwischen ausgetrocknet. Was wir ja aber eigentlich untersucht haben, sind Gewässer, die über diese Jahrzehnte permanent existiert haben. Das heißt, Austrocknung spielt dort gar nicht die erste Rolle, sondern das sind Qualitätsverluste in dem Gewässer, Einsetzen von Fischen ist sicherlich ein Thema, wahrscheinlich aber auch massiv Prädation, zum Beispiel durch invasive Arten wie Waschbären.
Also die werden gefressen?
Die werden gefressen, mhm. Ja, die schlachten die ganzen Amphibien ab.
Was sagen denn diese Zahlen, dieser extreme Rückgang zum Beispiel der Amphibien von 76% innerhalb von 40 Jahren, das ist ja wirklich ein dramatischer Rückgang. Was sagt das aus über den Zustand der Städte?
Also das Leben ist einfach viel schwieriger geworden für Tiere und Pflanzen in Städten. Überall wird neu gebaut, überall wird Infrastruktur entwickelt. Das ist einfach, Natur hat keine Priorität in einer Stadt. Es gibt gewisse Naturschutzgebiete, es sind ja wenige Prozent in Berlin. Dort hat Natur Vorrang, aber auf der großen Fläche haben halt andere Dinge Vorrang. Ich wäre auch vorsichtig, dass diese 76% Rückgang von Amphibien auf eine Stadt zu münzen und sagen, ja, hier ist das so, woanders ist es sicherlich ganz anders. Es gibt nur die Daten für andere Gebiete nicht so sauber.
Das heißt, also Berlin steht auch für alles Weitere. Das kann man wahrscheinlich übertragen.
Meiner Meinung nach wird das so sein. Das ist ein bisschen wie das Insektensterben. Da hat man ja auch große Zahlen am Anfang gefunden und dann hat man das über größere Strecken nochmal untersucht, hat wieder andere Zahlen postuliert. Aber das Phänomen bleibt im Prinzip das Gleiche, dass wir massive Rückgänge im Bereich Biodiversität haben. Das sind ja keine Artenrückgänge. Die Arten sind im Prinzip ja alle geblieben, sondern das sind Häufigkeiten. Also wir haben 76% weniger Amphibienindividuen in der Fläche.
Warum Amphibien, aber auch Libellen so stark zurückgegangen sind, hat mir Biodiversitätsforscher Jörg Freihof erklärt. Wanderer stürzt in den Tod, tödlicher Unfall in den Alpen. So lauten im Moment fast täglich die Schlagzeilen. Und dass immer mehr Menschen in den Bergen verunglücken, liegt nicht nur daran, dass auch mehr Urlauber ohne Erfahrung im alpinen Gelände unterwegs sind, sondern auch an den Folgen des Klimawandels. Der Permafrost, dieser Klebstoff der Berge, schmilzt und es kommt häufiger zu Felsstürzen. Auch wird das Wetter immer extremer. Doch die Vorhersage könnte in Zukunft besser werden. Anna Tratter berichtet.
Wenn das Wetter in den Bergen umschlägt, kann es schnell gehen. Prasselnder Regen und starke Windböen sind dann keine Seltenheit. Manuela Lehner ist Atmosphärenwissenschaftlerin an der Universität Innsbruck. Sie erklärt, dass vor allem Hangwinde für solche Wetterphänomene verantwortlich sind.
Diese Hangwinde, die transportieren dann mitunter auch Feuchte von oben näher, das heißt vom Tal zum Beispiel, nach oben. Wenn die Luft aufsteigt, kühlt sie sich ab. Und es kann dann zur Kondensation kommen, beziehungsweise zur Wolkenbildung und dann auch zur Niederschlagsbildung und Gewittern.
Genaue Prognosen können in hochalpinem Gelände Leben retten. Doch die meisten Wettermodelle basieren auf Daten aus dem Flachland. Genau hier setzt nun ein neues internationales Projekt an. Die TeamX-Kampagne, koordiniert von der Uni Innsbruck. Ihr Ziel? Möglichst viele Messdaten zu Wind, Temperatur und Feuchte in den Alpen sammeln. Eine der beteiligten Messstationen befindet sich etwa eine halbe Stunde östlich von Innsbruck. Auf einer großen Wiese im Talboden ragt der 17 Meter hohe Turm wie eine schneeweiße Antenne aus dem Boden.
Wir messen hier die Flüsse zum und vom Boden weg. Einerseits sind das Strahlungsflüsse, das heißt solare Einstrahlung von der Sonne. Und wir messen dann auch die langwellige, sogenannte Wärmestrahlung, sowohl vom Boden als auch von der Atmosphäre.
Abgesehen von Strahlungsflüssen liefert die Station auch Daten zu Windströmen. Spinnenartige Messinstrumente senden mehrmals pro Sekunde unhörbare Ultraschallwellen aus. So lassen sich die Geschwindigkeitsprofile der auftretenden Turbulenzen berechnen. Denn im Gebirge verhält sich der Wind ganz anders als im Flachland.
Über flachem Gelände haben Studien gezeigt, dass in Bodennähe die turbulenten Flüsse von Wärme und Feuchte zum Beispiel relativ konstant sind. Und vom gebirgigen Gelände, zum Beispiel von dieser Station, wissen wir aber, dass das nicht zutrifft. Das heißt, dass die Flüsse dann auch relativ stark mit der Höhe variieren.
Insgesamt sind an dem Forschungsprojekt fast 40 Institutionen beteiligt, darunter auch der Deutsche Wetterdienst und das Umweltbundesamt. Im Zeitraum von einem Jahr haben sie sowohl mit Drohnen, Wetterballons als auch Bodenstationen gemessen. Eine solch große Kampagne findet im Schnitt nur alle 25 Jahre statt. Innsbruck wurde dabei ganz bewusst als Standort ausgewählt, wegen des nahegelegenen Flughafens.
Die Bodenstationen, die stehen an einem Ort. Das heißt, wir erfassen dann vielleicht ein Vertikalprofil an einem Ort. Aber wir bekommen keine Informationen über die räumliche Struktur. Mit den Flugmessungen ist das möglich, weil wir Messungen entlang des Tals oder quer zum Tal durchführen können.
Pro Tag hoben drei Flugzeuge für jeweils zwei Flugmessungen ab. Und das über drei Ländergrenzen hinweg. Im Tiroler Inntal, dem Etsch- und Sarntal in Italien sowie im bayerischen Alpenvorland. Auch Manuela Lehner war mit an Bord.
Das Schöne war, dass wir mit den kleineren Flugzeugen auch direkt im Tal fliegen konnten, also runter bis ca. 150 Meter über Grund und daher wirklich die räumliche Struktur der Atmosphäre im Tal erfassen konnten.
Die Messkampagne soll nicht nur Wettervorhersagen fürs Gebirge verbessern. Damit sich die Bevölkerung in Zukunft rechtzeitig schützen kann, müssen sich auch die Klimamodelle weiterentwickeln. Die Daten aus Innsbruck liefern hierfür wichtige Anhaltspunkte.
Das heißt, wenn diese Austauschprozesse, zum Beispiel der Transport von Feuchtigkeit, im Modell besser dargestellt wird, sollte das dazu führen, dass wir dann auch Extremwetterereignisse besser vorhersagen können, wenn dieser Feuchtetransport eben korrekt zum Beispiel dargestellt ist.
Bis die gesammelten Messwerte tatsächlich in den Vorhersagemodellen der lokalen Wetterdienste landen, könnte es aber noch ein paar Jahre dauern. Denn jetzt müssen die beteiligten Institute erstmal die großen Datenmengen der Messreihen auswerten. Für den nächsten Urlaub in den Bergen gilt beim Wandern also auch für erfahrene Alpinisten Augen auf, Ausrüstung checken und im Zweifel lieber umkehren.
Tipps von Anne Tratter. Und jetzt ist es Zeit für die Wissenschaftsmeldung von und mit Lucian Haas.
Eine Atombombe könnte einen Asteroiden ablenken. Das zeigen Simulationsrechnungen. Ein Team am Lawrence Livermore National Laboratory in den USA hat untersucht, wie sich ein 160 Meter großer Asteroid mit Hilfe einer nuklearen Explosion abwehren ließe. Demnach müsste die Bombe den Asteroiden nicht einmal berühren. Schon wenn sie einige Meter über der Oberfläche zündet, sorgt die intensive Röntgenstrahlung dafür, dass die oberste Gesteinsschicht verdampft. Das würde dann wie ein Raketenantrieb wirken und die Bahn des Asteroiden verändern. Gleichzeitig erzeugt der Röntgenblitz eine Schockwelle, die das Innere des Asteroiden zersplittern lässt. In der Simulation wurden so bis zu 98% des Gesteins zerstört. Die Studie wurde im Fachjournal The Planetary Science Journal veröffentlicht.
Bakterien rechnen als Biocomputer.
Forschende am Massachusetts Institute of Technology haben Bakterien so manipuliert, dass sie als lebende Chip-Schaltkreise funktionieren. Statt mit Strom arbeiten sie mit chemischen Signalen. Das Team hat Mini-Bakterienkolonien in bestimmten Strukturen auf Nährböden gedruckt. So bilden sie lebende Transistoren, die als Schalter dienen und je nach äußeren Bedingungen molekulare Signale weitergeben oder nicht. Damit lassen sich verschiedene logische Aufgaben lösen. Diese Biocomputer arbeiten allerdings deutlich langsamer als herkömmliche Elektronik. Ein einzelner Rechenschritt kann bis zu 8 Stunden dauern. Die Bakterien werden also keine herkömmlichen Computer ersetzen.
Extreme Hitze ist für ältere Menschen noch gefährlicher als bisher angenommen.
Das berichten Forschende der Stanford University im Fachmagazin The Lancet Planetary Health. Das Team hat Hitzewarnmodelle analysiert und dabei festgestellt, die Modelle basieren vor allem auf Daten von jungen, gesunden Erwachsenen. Sie berücksichtigen nicht, dass die Menschen über 60 Jahre deutlich weniger schwitzen und ihr Herz-Kreislauf-System deshalb bei Hitze schneller überlastet ist. Berechnungen zeigen, schon bei einer weltweiten Erwärmung um 1,5 Grad wären rund 300 Millionen Senioren mindestens einen Monat pro Jahr lebensbedrohlichen Temperaturen ausgesetzt. Besonders dramatisch ist die Lage in Südasien und der Golfregion, wo extreme Hitze oft auf Armut trifft. Ein massiver Ausbau von Klimaanlagen und gezielte Hitzeschutzpläne für die ältere Bevölkerung wären vielerorts dringend nötig, so die Forschenden.
Bei Spitzmäusen schrumpft im Winter der Schädel.
Aber manche bekommen zugleich größere Schnauzen. Das haben Forschende aus Japan zumindest bei Langklauenspitzmäusen beobachtet. Dass bei den Tieren der Schädel im Winter durch Verlust von Wasser um mehr als 10% kleiner werden kann, ist schon länger als sogenannter Dehnel-Effekt bekannt. Das neu entdeckte Phänomen, bei dem die Schnauzen dabei um mehr als 5% länger und auch etwas breiter werden, bezeichnen die Forschenden als den umgekehrten Dehnel-Effekt. Sie vermuten, dass die vergrößerte Nasenhöhle hilft, kalte Luft beim Einatmen besser vorzuwärmen, bevor sie am empfindlichen Gehirn vorbeistreicht.
Die aktuellen Rekordtemperaturen der Meere rund um Europa wären ohne den Klimawandel praktisch unmöglich.
Das schreibt die internationale Klimaforschungsgruppe World Weather Attribution in einer heute veröffentlichten Analyse. Demnach hat allein der Klimawandel die Durchschnittstemperaturen im Mittelmeer um zusätzlich 2 Grad erhöht, im Golf von Biscaya um 1,4 Grad und im Gebiet rund um Irland um etwa 1,3 Grad. Mehr noch als die Durchschnittstemperaturen sind die Extreme gestiegen.
Sternzeit, 19. August, königlicher Astronom, Greenwich und Sternname. Die Sterne am Himmel tragen oft Dutzende von Bezeichnungen, je nach Katalog, in dem sie aufgelistet sind. So ist die helle Vega im Sternbild Leier, die derzeit abends nahe dem Zenit steht, auch als Alpha Lyrae oder 3 Lyrae bekannt. Die Kombination einer Nummer mit dem Genitiv des lateinischen Sternbildnamens, also 3 Lyrae, hat im 17. Jahrhundert der Brite John Flamsteed eingeführt. Flamsteed, der heute vor 380 Jahren auf die Welt kam, hatte Pfarrer werden sollen, doch sein Interesse für Astronomie und Mathematik war zumindest ebenso groß wie das für die Theologie. Neben seinen religiösen Studien in Cambridge lauschte er daher auch den Vorlesungen Isaac Newtons und machte sich bald einen Namen als Berechner von Finsternissen. 1675 ernannte ihn Charles II. Zum ersten königlichen Astronomen. Noch im selben Jahr regte Flamsteed den Bau der Sternwarte zu Greenwich an. Es ging darum, die Positionen der Sterne und den Lauf des Mondes zu vermessen. Solche Daten waren damals notwendig, um auf hoher See die geografische Länge zu bestimmen. In Flamsteeds berühmten Himmelsatlas ist der Stern 34 Tauri im Sternbild Stier vermerkt. Den aber gibt es nicht. Wie sich später herausstellte, hatte der Astronom den damals noch unbekannten Planeten Uranus beobachtet, ihn aber für einen Stern gehalten. Mit etwas Glück hätte er 100 Jahre vor Wilhelm Herschel den siebten Planeten entdecken können. So bleibt von ihm nur die legendäre Sternwarte von Greenwich.
Mit diesem königlichen Astronom entlassen wir Sie in den Nachmittag. Britta Fecke dankt fürs Zuhören.